palla tagliata, messa fuori, c'è Pirlo, 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 ancora Pirlo di tocco, tiro!
Una sassata del capitano, mamma mia, una sassata del capitano, questa volta non l'ha potuto!
Serie Amore, der Italian Fußball Podcast mit Mario Rica und Mario Soike.
Ciao a tutti, hier sind die Serie Amore Podcast Sheriffs und begrüßen euch zur neuen Ausgabe rund um den italienischen Fußball. Ich hätte sagen können, neue Sheriffs in Town, aber sind wir ja gar nicht. Musste aber da doch nochmal im Nachhinein. Jetzt habe ich auch verstanden, wie du es gemeint hast, oder? Dass du mir das Foto geschickt hast, lieber Marius. Hallo erstmal.
Ja, das ist alles auf unsere Expertise im Fall Tiraspol bezogen.
Genau.
Zur Einordnung, ich war am Samstag auf einer Kostümparty und erste Hausparty seit Corona mal wieder. Und habe mich verkleidet als, also das Motto war Horrorfilm-Charaktere, und ich habe mich verkleidet als der Redneck-Killer aus Wolf Creek.
Das ist Special Interest auf jeden Fall.
Ja.
Sehr gut, sehr gut. Das können wir tatsächlich nochmal kurz abhandeln. Marius hatte recht. Ich weiß nicht ganz genau, mit wie viel Überzeugung oder wie viel Ironie dabei war, als er das gesagt hat, aber auf jeden Fall hat die Mafia-Truppe aus dem, der staatenlose Verein, alle haben so als tolles Fußballwunder gefeiert. Ist schon ein bisschen lustig, trotzdem muss man auch sagen, egal was der Verein jetzt für Hintergründe hat, aber ja, ist schon lustig, dass sie
also
da
dann nochmal so. Man muss das, glaube ich, nicht überhöhen und die jetzt irgendwie als dadurch als toll darstellen oder so, aber die Geschichte ist halt trotzdem geil, so kannst sagen, was du willst.
Ja, absolut, absolut, absolut. Ich habe danach nochmal nachgeguckt, ich glaube, man hätte für 10 Euro Einsatz 220 Euro gemacht, allein nur mit diesem einen Tipp.
Damn.
Tja, hat niemand mitgenommen, aber für mehr solche Tipps, da müssen wir ein Patreon-Konto aufmachen. Würde euch Marius jede Woche sozusagen das Geld bringen, wenn ihr ihm als erstes Geld bringt, aber ich glaube, dafür sind andere zuständig. Wir beschränken uns auf die, soweit es geht, ausgeprägte Expertise, was den Fußball angeht. Sonst so. Wir haben heute einiges vor, deswegen lass uns direkt reinstarten und lass uns mit einem nachträglichen Geburtstagsglückwunsch in die Sendung gehen. Heute ist Montag, der 4. Oktober. Gestern ist Zlatan Ibrahimovic 40 Jahre alt geworden.
Aguri.
Ich glaube, er hat sich selber wieder zwischenzeitlich wie ich nochmal geguckt, wenn man dann so googelt, Geburtstage am 3. Oktober, und hat er sich besonders gefreut, dass er am gleichen Tag feiern kann wie Gerald Asamoah und Claudio Pizarro.
Und Deutschland.
Und ja, gut. Ich bin beim 9. November. Ich finde, der 3. Ja. Oktober, ich finde, ist falsch gelegt.
Kann ich mit um.
Ja, oder? Aber Claudio Pizarro auch, Grüße an der Stelle.
Ja, natürlich.
Ja. Ich habe tatsächlich.
Wer ist die größere Legende? Nein.
Ja, die Frage stellt sich nicht. Ich habe auch sonst noch ein bisschen geguckt. Ich habe sonst leider keine so ganz, ganz großen Namen noch gefunden. Aber ich glaube, Zlatan ist genug. Und du hattest angekündigt mir gegenüber, dass du mal so reingehst und ein paar der ältesten Serie A-Recken aus der Geschichte raussuchst.
Exakt.
Den hast du da so aufgetan.
Zlatan hat ja nicht gespielt gegen Atalanta gestern Abend, ne?
So ist es.
Ja, das heißt, er stand noch nicht mit 40 Jahren auf dem Platz, im Gegensatz zu 21 anderen Spielern in der Serie A-Geschichte. Und ich dachte, wir gehen mit einem kleinen Quiz rein. So, wie viele der 21 errätst du?
Okay, aber sag nochmal den Fakt. Entschuldigung, 21 Spieler, die
über 40 waren oder mindestens 40 Jahre alt waren und in der Serie A auf dem Platz standen.
Buffon.
Klar. Zweitältester.
Zweitältester. Mhm. War Maldini auch schon so alt? Nee, oder?
Er ist drin.
Er ist drin, okay, ja. Sehr gut. Schon mal zwei, fehlen noch 19. Tata Rusciano, der sieht immer so alt aus. Nee, der ist noch keine 40,
oder? Der ist noch keine 40,
nee. Der ist noch keine 40, aber der sieht immer so aus, finde ich. wow, Zanetti?
Sie.
Ah, nimmt er genüsslich nochmal einen Schluck, der Marius.
Sehr Grappa gut. Am frühen Morgen.
Boah, ja, schwierig. Das würde, glaube ich, jetzt zu lang dauern.
Okay,
gib mir ein paar Tipps, also vielleicht zwei noch.
Wir haben später noch eine kurze Sprachnachricht von Markus. Über diesen Namen wird er sich sehr freuen.
Achso, Totti natürlich.
Klar.
Ja, gut, das ist jetzt natürlich gut, dass ich das noch gesagt habe. War einer von den zwei Verteidiger-Jungs, Cannavaro, so alt?
Weiß ich noch nicht. Nee, Cannavaro hat er. Auch gar nicht in Italien seine Karriere beendet, oder?
Aber der Bruder?
Der auch nicht.
Auch nicht. Ja, stimmt, okay. Ja, Quatsch. Puh, ja, komm, ja. Raus.
Es fängt an, also es sind so 4, 5 dabei, die Zlatan diese Saison wahrscheinlich noch überholt. Der ihm am nächsten ist Stefano Sorrentino.
Ah ja, okay.
Dann eine Parma-Legende, aber leider bei Napoli sein letztes Spiel gemacht, Luca Bucci, auch Torwart, Sergio Pellissier.
Ah, klar, ja.
Gianluca Chievo, oder? Pagliuca, ja, Pellissier, Chievo, genau.
Sorrentino oh, Pagliuca, auch. Oh. Pagliuca.
2007 noch. Ne? Dann, den kannte ich nicht, 1948, Carlo Riuzzoni. Auch wiederum ein paar Mal, 2014 Nicola Pavarini, aus den 80ern Enrico Albertosi. Dann, der ist zwar alt, aber den kennt man natürlich, der große Silvio Piola. Mhm. 2018 einer, den du, glaube ich, irgendwie erinnere ich mich daran, dass du den ganz gern mochtest, Albano Bisari.
Mhm.
Dann 2008 Daniele Balli, Empoli-Torwart damals. Dann kommen die in der Reihe Totti, Zanetti, Maldini, die du genannt hast. Pietro Virchowot, den ich in meiner Sampdoria-Squadra Eterna hatte damals.
Ach, stimmt, irgendwo hatte ich den Namen schon mal gehört, wollte ich gerade sagen, aber überhaupt nicht mehr auf dem Schirm.
Weltmeister 82, aber auch 2000 halt noch auf dem Platz gewesen, dann mit 40 Jahren. Dann Billy Costa Curta. 2 Jahre vor Maldini.
Okay, ja.
Dino Zoff natürlich.
Ach klar, ja gut. Sorry. Ja, gut, das ist
ja, jetzt sind die letzten sind auch alle, das sind alles Torwarte. Roberto Colombo 2017, dann Alberto Fontana 2008, Francesco Antonioli 2012, dann Gigi Buffon natürlich. Und der älteste ist Mr. Lazio, Marco Ballotta.
Aha. Aber apropos Gigi, ne, dass man auch nur mit über 40, ja, man sagt ja immer, ne, also aus vielen Männern kriegst du das Kindsein nicht raus, gerade bei Fußballern wahrscheinlich nicht. Hast du das Video gesehen?
Ich hab's gesehen, ja.
Ja, das ist schon überragend. Man muss auch sagen, also kurz zum Hintergrund, die Parma-Mannschaft hat im Training so ein Spiel gespielt, das ist eine Form von Schere, Stein, Papier. Sie spielen es nur ein bisschen anders, es geht immer irgendwie 1, 2, 3 und der andere hat die Hand auf dem Rücken und dann wird immer gezogen sozusagen, wie bei einem Duell. Und beim letzten hat entweder der andere viel zu früh gezogen oder Gigi zu spät. Das war taktisch klug, aber ich glaube, er hat 8 oder 9 oder 10, das glaube ich, gab 2 Mannschaften dann sozusagen Last Man Standing. Und er hat 9 oder 10 Mal hintereinander die abgezogen. Und ja, ich habe mir das angeguckt vor dem Spiel Torino gegen Juve. Hat Christian Bernhard saß neben mir, meinte auch, er ist der Wahnsinn, aber guck ihn auch an, wie er da sich anschreit und pusht. Das ist wahrscheinlich in dem Moment, das ist für ihn Schere, Stein, Papier genauso wichtig wie das nächste 0-0 oder die nächste Torwartparade oder insgesamt.
Wenn's mal wieder ein 0-0 gäbe, das wäre gar nicht schlecht.
Ja, da kannst du später noch zukommen. Haben wir auch eine Frage bekommen.
Genau.
Gut. Dann haben wir das auch. Also herzlichen Glückwunsch nochmal. Und gerade schon eben angesprochen, ist mal das gefallen, Torino gegen Juventus, da wollen wir heute ein bisschen einen Schwerpunkt drauf legen, weil ich das auch begleitet habe, gab es auch ein, zwei Fragen zu, glaube ich, oder insgesamt, glaube ich, Juventus ja immer etwas, das euch auch interessiert, worüber wir mal sprechen können. Im Endeffekt gewinnt Juve das Derby della Mole mit 1-0 durch ein spätes Tor von Manuel Locatelli. Er hat das direkt mal zum Anlass genommen, gestern seiner Freundin dann auch noch einen Antrag zu machen. Sie hat sie gesagt, ist ja guterweise, es wird es inzwischen von allen immer gleich geteilt bei Instagram und so, aber das soll es dann aus dem bunten Boulevard-Ressort schon gewesen sein. Er mit seinem zweiten Tor für Juventus in der Serie A und ja, es ging direkt vor den Gästeblock und ich nehme mal an, dass er jetzt auch schon einen festen Teil im Herzen der Fans der alten Dame hat, so ausgelassen, wie er da befeiert worden ist oder wie er selber da auch gefeiert hat. Und es war auch ein schönes Türchen. Das soll aber nicht drüber hinwegtäuschen, dass man schon in der Liga wieder sehr, sehr viele Probleme bei Juve aufgedeckt hat durch dieses Spiel. Unter der Woche beachtliche Leistung, 1-0, dann Chiesa gegen den amtierenden Champions-League-Sieger Chelsea gewonnen. Da hat man eben genau das perfekt gemacht, was man gegen so einen Gegner spielt. Da hat man sich auch aufs Umschalten konzentriert, hat natürlich den einen oder anderen Schnellen dabei. Gegen Torino, ich weiß gar nicht, müssen wir mehr zum Champions-League-Spiel sagen? Nee, also
ich habe es auch nicht gesehen.
Ah, okay, ja, ich auch nicht. Zweiter Sieg in Folge auf jeden Fall. Ich habe mir das ein bisschen sagen lassen. Das musste.
Ich habe gelesen, dass Bonucci und De Ligt Lukaku sehr gut abgemeldet hätten.
Mhm, ja.
Was ja also auch bei der bisherigen Defensivleistung der Saison jetzt auch nicht selbstverständlich gewesen ist.
Absolut, absolut. Gegen Torino Bonucci dann 90 Minuten nur auf der Bank. Hat sozusagen den 250. Serie A-Sieg, den er hätte einfahren können, als Spieler sozusagen erstmal von draußen miterlebt. War auch, naja, ganz, ganz stabil war es wieder nicht. Aber man hat eben vor allem gemerkt, dass sie extrem viel Probleme mit dem Ball haben. Gegen eine Juric-Elf, die angezündet war. Von Anfang an, die sind draufgegangen, die haben keinerlei Raum für Entfaltung gelassen und man hat bei Juve schon gemerkt, wie ich finde, dass da ganz krass die Lösung, ja, die spielerischen Lösungen am Ball fehlen. Zwar gab es in der zweiten und in der vierten Minute noch ganz aussichtsreiche Chancen, danach kam aber gar nichts mehr und das hat nur Torino gespielt. Und das als kleiner Fakt hinzu, der das vielleicht nochmal unterstreicht, die Gelegenheiten in der Anfangsphase, wo auch Moise Kean involviert war, waren eben keine Abschlüsse aufs Tor. Und somit hat Juventus das erste Mal, seit diese Daten aufgezeichnet wurden, das ging los in der Saison 2004, 2005, keinen einzigen Schuss aufs Tor abgegeben in der ersten Halbzeit.
Wahnsinn.
Und das ist schon bemerkenswert schwach, finde ich.
Ja, also du hast sicherlich krass gemerkt, dass Dybala dann als Kreativspieler fehlt. Das war ja jetzt irgendwie in den letzten Wochen auch schon so, dass er sich teilweise aufgrund der Ideenarmut seiner Hinterleute die Bälle irgendwie immer an der Mittellinie abgeholt hat und dann das Spiel nach vorne getrieben hat. Und ja, irgendwie aus dem, ja, das Mittelfeld ist ja schon irgendwie, kann ja Dynamik aufbauen und so, aber so Rabiot und jetzt auch Bernardeschi, der dann irgendwie auf der rechten Seite gespielt hat, weiß nicht, kam, ich weiß, ob sie gegen das Pressing nicht angekommen sind, einfach, was ja aber auch dann, kann man ja nicht sagen, dass das nicht geht. Nee.
Ja, also das war auf jeden Fall der Grund dafür, finde ich. Das hat man ganz deutlich erkannt, dass sie sich dem nicht erwehren konnten. Ich meine, sie haben zwischendurch auch mal, war es dann ein 4-4-2 auch, wo Bernardeschi dann vorne, oder dann war er mal draußen und Chiesa ist sozusagen neben Moise Kean gespielt. Dann haben sie es wieder ein bisschen umgestellt. Also sie haben da versucht, auch mal variabel zu sein. Aber es hat ganz, ganz lange gebraucht, bis da auch mal, wenn sich Umschaltgelegenheiten gegeben haben, dass sie die gut und stringent vortragen konnten, weil wie du hast den Namen gerade auch schon gesagt, Rabiot, der bekommt eh relativ viel ab, auch in den letzten Wochen von Juve-Fans, hat mir über weite Strecken des Spiels eben auch nicht gefallen, weil es dann ja auch Gedankenschnelligkeit dann ab und an gefehlt hat. Und die hatten den Stand immer schon direkt jemand auf den Füßen. Das kann aber auch natürlich immer eine Chance sein, weil wenn du gedankenschnell genug bist, dann kannst du da super schnell die erste Kette überspielen oder so. Aber die waren so angezündet, auch Torino. Es ist ein bisschen ärgerlich, es ist in der Saison auch schon jetzt dann zum dritten oder vierten Mal passiert, dass sie ganz spät Punkte haben liegen lassen. Da hat dann Christian Bernhard auch gesagt, dass, weil ich die Kraftfrage gestellt habe. Und ja, das ist bei dem Tor, das dann fällt, ist es genau das. Es ist das erste Mal, entsteht ein bisschen Raum zwischen den Ketten in der Schlussphase. Locatelli leitet so halb selber ein im ersten Moment und Chiesa dreht sich halt in einer guten Geschwindigkeit auf, legt den Ball rüber und dann hat Locatelli das erste Mal im ganzen Spiel wahrscheinlich 2-3 Meter Platz, um auf die letzte Kette zuzulaufen und wird dann nicht mal mehr beim Abschluss attackiert und setzt den natürlich dann auch noch sehr, sehr gut, den Schuss. Aber das kann tatsächlich ein Problem für die Juric-Mannschaft werden, dass da insgesamt immer so eine hohe Intensität da ist, sobald du da einmal dann von deinem normalen Fußball abweichst und vielleicht dich mal kurz ein bisschen tiefer stellst. Haben sie kurz nach der Halbzeit auch gemacht, da hatte auch Juve eine sehr gute Phase, da hatten sie dann eben Glück, dass sie die überstanden haben. Vielleicht gehörte auch das zum Plan, dass man da mal durchschnauft, das haben sie dann gut überstanden. Und dann aber kann das natürlich auch sein, dass es zwischendurch mal kurz in den Köpfen drin ist, der Spieler, dass sie sagen, so jetzt noch 5 Minuten. Und man hat schon auch gesehen, dass Torino, auch anhand der Wechsel von Juric, hat man gesehen, dass sie mit dem Punkt zufrieden gewesen wären. Und genau in dem Moment sticht dann Juve zu.
Ja, ist dann vielleicht auch in einem anderen Spiel gegen einen anderen Gegner reicht dann das Powerplay, was sie teilweise gespielt haben, vielleicht eben auch um 1 bis 2 Tore zu schießen und dann dadurch dann den Sieg mitzunehmen. Das hat jetzt gegen Juve halt nicht gereicht. Und insofern, also ja, Punkt wäre auf jeden Fall mindestens verdient gewesen für Torino. Auch, finde ich, eine beachtliche Leistung.
Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall.
Jetzt bei Juve fällt mir gerade noch ein, so das, wo du meintest, wegen Variabelspielen und so, das, ich finde immer so bei der Konstellation an Spielern, die sie da jetzt auch im Spiel jetzt auf dem Platz hatten, müsste das eigentlich möglich sein, weil ja auch, also die Offensiven Chiesa, Bernardeschi und Ken, die bringen ja alle auch so spielerisches Potenzial mit oder vielleicht auch so bisschen spielmacherisches Potenzial, sag ich mal. Also die können ja auch alle einen Pass in die Tiefe spielen und wenn man da ein bisschen rumrotiert und eben dadurch auch die Dynamik von Leuten wie Locatelli und McKennie oder auch Rabiot, der kann das ja auch nutzen würde und dass die da mal vorne reingehen und die anderen sich fallen lassen. Also ich sag das ja immer, ich kann ja nicht Taktik und so, aber man denkt, bei dem Spielermaterial müsste das irgendwie möglich sein.
Doch, ich finde, das sind auch gute Beobachtung. Verstehe ich gar nicht. Warum kannst du keine Taktik? Wer sagt das?
Ich.
Ach so. Ah, nee, das stimmt schon. Wobei ich auch sagen muss, dass ich Moise Kean, den ich übrigens richtig ausspreche, ich habe es mir nochmal versichern lassen, ich habe auch eine nette Nachricht bekommen bei Instagram. Weil es ist so ganz höflich. Hallo, ich habe eine Frage an Sie. Warum sprechen Sie den Stürmer von Juventus falsch aus?
Na gut, das ist ja immerhin mal die Netiquette gewahrt, ne? Also man kennt das ja auch von diversen Kommentatoren, die dann immer die Nachrichten veröffentlichen und dann irgendwie sagen, ja, hier ist ein Video vom Spieler, wie er seinen Namen selbst ausspricht, und ja, ist dann trotzdem egal für die Leute.
Ja, nee, aber da war es dann tatsächlich, ich habe ihm auch einen Link geschickt, ich hatte dann was zugespielt bekommen von der Zeit bei Everton, als er sich dann nochmal vorgestellt hat. Und es ist aber tatsächlich lustig. Ich habe die Beobachtung eben auch gemacht. In den letzten, die 3-4 Jahre, als er in Italien so losgestartet hat, haben alle Moise Kean gesagt. Und dann ist er wieder zurück und dann bei PSG. Und dann auf einmal habe ich auch deutsche Kommentatoren in der Champions League gehört, die ihn auf einmal wieder Moise Kean genannt haben. Tja. Ich dachte, wieso denn jetzt eigentlich?
Ja, er war der, Everton hat doch auch einen Kean als in der Verteidigung, ne? Vielleicht haben sie ihn verwechselt.
Vielleicht, keine Ahnung. Aber zu ihm noch ein, zwei Sätze fand ich extrem schwach, ehrlich gesagt.
Ja.
Also die ersten 5 Minuten ganz okay, aber dann auch eben lag auch dran, wie wach die Gegenspieler waren, aber dadurch wirkte er halt noch schlafmütziger. Also ein, zwei Mal lasse ich mir das eingehen, dass du halt so diesen Move machst, wo du versuchst, den Ball an dir vorbeilaufen zu lassen oder antäuscht entgegenzugehen etc. pp. Aber er war dann wirklich jedes Mal Ball in seine Richtung. Klar, alle Pässe waren auch nicht super gut gespielt. Aber anstatt einen Ball, und das ist ja tatsächlich gut, das ist natürlich jetzt auch wieder so Küchen-Bolzplatz, Kreisliga-Trainer-Philosophie, beziehungsweise in der F-Jugend Ball entgegengehen. Aber wenn das halt 3-4 Mal nicht klappt, dass du den Ball an dir vorbeilaufen lässt und du immer merkst, dass da hinten ein Kettenhund ist, der mir in die Haxen beißt, dann vielleicht versuche ich auch mal, den Ball entgegenzugehen und ihn festzumachen. Und er hat wirklich keinerlei Bälle festgemacht bekommen, was dann natürlich auch problematisch ist, dass du natürlich, wenn du dann endlich mal das erste Pressing überspielt hast und dann mal in dem Schlussdrittel oder zumindest Mitte der gegnerischen Hälfte bist, wo du dann endlich auch mal ein bisschen ohne Druck den Ball zirkulieren lassen könntest oder dich da festmachst und damit Torino in der eigenen Hälfte beschäftigst, wenn du dann einen Stürmer hast, der eigentlich das Potenzial hat, auch körperlich gesehen, Ball festzumachen, und da ist jeder Ball innerhalb von Millisekunden wieder weg, dann ist es natürlich super anstrengend, weil du dann auch immer direkt wieder in die Rückwärtsbewegung musst. Also das war auch natürlich was, dass es Juve sehr schwer gemacht hat in der ersten Halbzeit, die ersten 5 Minuten mal ausgeklammert. Allerdings im zweiten Durchgang war das stark verbessert. Cuadrado hat der Sache sehr gut getan, dass er da gekommen ist. Dann konnte sich nämlich Danilo hinten defensiv konzentrieren, hat er im ersten Durchgang auch gemacht, aber dadurch war halt über seine Seite überhaupt nichts nach vorne. Und ja, guck, ich habe gerade vorhin zu dir gesagt, ich habe schon wieder alles für Samstag vergessen, weil schon wieder ein Sonntag und ein Spiel dazwischen lag, aber jetzt komme ich ins Reden. Wie dem auch sei, Juve, das bemerkenswert auf jeden Fall, muss man auch noch unterstreichen, nach 20 Spielen in Folge, wo sie immer ein Gegentor gefressen haben, zum ersten Mal wieder zu Null. Das letzte Mal zu Null in der Serie A war im letzten März beim 13-0-Sieg gegen Spezia.
Ach krass.
Kannst du dir auch nicht vorstellen,
das,
oder?
Nee, das ist so völlig ab von dem, was man von Juve seit ich Fußball gucke, irgendwie erwartet, ne? Dann haben wir ein kurzer zu kennen auch. Unser werter Freund Vito, @RikVito, hat ein vernichtendes Urteil gesprochen. Er ist ja immer eigentlich ein sehr reflektierter Juve-Fan, was ja auch nicht selbstverständlich ist, nichts für ungut. er hat geschrieben, er hat sich nicht gefreut, als er zurückgekommen ist, und er sieht auch weiterhin, wie schon als er gegangen war, sieht er keinen Spieler mit Startelf-Potenzial bei Juventus.
Ja, wird ihm das Spiel gegen Torino auf jeden Fall eher recht geben, als dass es ihm widerspricht.
Ja. Ich glaube, ich weiß nicht, wer es unter der Woche gesagt hat, ob das Nedved oder Allegri war. Die sehen das anders, oder müssen sie wahrscheinlich auch sagen, aber sie sagen, Moisken ist die Zukunft von Juventus.
Ah, okay. Echt, die haben gesagt, haben auf seinen Tweet Bezug genommen, haben gesagt, wir sehen das anders.
Ja. Ah. Vorträglich quasi schon.
Wo wir auch unterschiedlicher Meinung sind bei der Torhüterfrage. Ja, es hat er mal wieder zu Null gespielt, aber ich dachte ja, als ich gesagt habe, jetzt durfte mal Perin spielen, aber das hat mir Christian auch erklärt, das war tatsächlich nur aufgrund der vielen Spiele, dass jetzt da Allegri mal gesagt hat, da ist jetzt mal eins für Perin dabei. Ja, aber die Nummer eins bleibt Chesney. Und
na gut, jetzt hat er ja auch nicht gepatzt, ne? Aber
ja, okay, aber ja gut. Aber trotzdem, man gibt da tatsächlich, ich meine, Perin ist auch nicht mehr der Jüngste, aber man gibt da auf jeden Fall Potenzial ab, weil der wird bestimmt so, wenn er sich jetzt da nicht durchsetzt, dann wieder zurück, schön zu Genoa zurückgehen und dann, ja, weiß nicht, ob man Pinzoli nochmal hochzieht. Ja, die werden natürlich auch noch ein paar junge Spieler. Ja, ich weiß schon.
Der feiert auf jeden Fall. Irgendwas feiert er am Ende der Saison wieder.
Ja, der war auf jeden Fall auch wieder in der Kurve am Start und es gab ein ganz schönes Bild, da wie De Ligt und Chiellini waren es, glaube ich, und so Locatelli in die Höhe gestemmt haben.
Chiellini, auch guter Punkt, der hat jetzt, glaube ich, Schirea überholt, ne, bei den Juve-Rekordspielern.
Ja, richtig. Richtig. So, langer Juve-Part.
Aber einen haben wir noch, ne?
Einen haben wir noch,
genau. Die Frage von Julian.
Genau, Julian hatte sich sehr über die Players-to-Watch-Kategorie gefreut und hatte dann mal nachgefragt, ob es da eigentlich nur um junge Spieler geht oder auch vielleicht um ältere. Und habe ich auch gemeint, natürlich kann es auch um ältere gehen, also um Spieler, die man vielleicht so noch nicht auf dem Schirm hat oder welche, bei denen man mal ganz genau beobachten könnte. Ist jetzt in dieser Woche nicht in unserer Kategorie. Wir wollen es trotzdem mal kurz abhaken, weil der Name auch schon mal gefallen ist. Er hat gesagt, er findet Federico Bernardeschi so underrated. Gerade nach dem, was er gestern für ein Spiel gemacht hat, damit hat er sich auf die Chelsea-Partie bezogen. Jeder gegen ihn ist gegen ihn, weil er keine Tore schießt, aber das ist ja nicht unbedingt sein Auftrag. Er arbeitet sehr viel und ackert, bis er umfällt. Und wenn er jetzt noch endlich anfängt zu treffen, würde er vielleicht die Anerkennung, ein bisschen mehr Anerkennung bekommen. Ist halt auch ein Spieler, der das Vertrauen vom Trainer braucht. Mancini hat es bei ihm bei der EM gegeben und ich glaube auch Allegri vertraut ihm. Ich habe vor der Saison zu einem Kumpel gemeint, dass Berner und Chiesa zusammen 25 Tore in der Liga schießen. Das klingt vielleicht bis dato etwas unrealistisch, aber nach seiner Ansicht haben die zwei sehr gutes Potenzial gemeinsam. Ich sag mal so, wenn es zusammen 25 Tore werden sollen, dann muss Chiesa auf jeden Fall 20 machen.
Mindestens.
Und ich fand Bernardeschi lange sehr overrated. Er sagt jetzt underrated. Ich finde, das ist eine ganz interessante Personalie. Er hat schon einige Sachen angesprochen, die tatsächlich wirklich sehr, sehr wichtig ist. Auch wenn er ja schon zu den Älteren gehört, das meinte auch Christian im Live-Kommentar, dass er schon einer ist, der das Vertrauen spüren muss. Und jetzt hat er davon ein bisschen mehr. Also das ist wirklich, glaube ich, einer, der das braucht und der wissen muss, was er für einen Auftrag hat. Und es war schon so, ich glaube, deswegen habe ich ihn auch als overrated aus meiner Sicht eingeschätzt eine Zeit lang, dass er natürlich schon ganz viel Vorschusslorbeeren auch bekommen hat. Bringt natürlich Tempo, guten linken Fuß, körperlich ist er da und da so vor 4 Jahren auch schon so gesagt. Und dann bist du schnell dabei, dass du sagst, ja, wann kommt denn da jetzt mal was Anständiges? Und dann ist er auch in der Zeit, auch noch unter Allegri, aber auch unter Sarri, ist er halt durch die Gegend geschoben worden. Mal hier, mal da. Klar, er ist auch vielseitig. Aber ich glaube, als er gerade noch ein bisschen jünger war und da hat man dann ihm vielleicht auch irgendwann dann eben nicht mehr so vertraut, dann hat er sich selber auch nicht mehr vertraut, dann hat er wahrscheinlich selber irgendwann gar nicht mehr gewusst, was mache ich hier eigentlich, wo soll ich hin, was ist mein Auftrag und ich, ja, du wolltest noch was sagen.
Zum einen, dass, also er kann natürlich nichts dafür, dass Juve 40 Millionen für ihn bezahlt hat und ich glaube, dass das schon, es gibt ja immer so Spieler, einige stecken so eine Ablöse easy weg, das kann kein Problem. Für andere ist das schon, denkt man auf jeden Fall von außen eine Belastung. Und bei ihm wirkte das jahrelang, finde ich, eher so. Und ich stimme absolut zu, dass er auf jeden Fall das Vertrauen braucht und dass man das auch spürt, wenn er es bekommt, wie er dann auf dem Platz agiert. Ich sehe aber nicht, dass er jetzt über die gesamte Saison, also je nachdem wie lange und wie viel dann auch weiterhin die Baller ausfällt, irgendwie wirklich fester Stammspieler sein wird. Und ich glaube auch nicht, dass er irgendwie 10 Tore schießt oder so. Ist irgendwie halt so einer, wenn das Team gut läuft, und finde, das Kennzeichen sind ja eigentlich bis auf Locatelli vielleicht das gesamte Juve-Mittelfeld, dass wenn das Team gut läuft, dann funktioniert er auch damit drin, so im Kollektiv. Aber er wird halt nicht alleine irgendwie den entscheidenden Akzent setzen.
Ja, und dann ist tatsächlich natürlich auch die Frage, bei dem, was wir es dazu gesagt haben, wie sehr ist Bernardeschi ein Spieler, der wirklich von der Bank funktioniert?
Na gut, für Italien hat er ja.
Ja, da hat es funktioniert, aber wahrscheinlich hat, ja, bei dem da, ja, da kommt auch der Mancini-Faktor, da war das aber alles die ganze Zeit ein großes Team.
Ja.
Vielleicht geht das bei Juve auch irgendwann wieder, aber wahrscheinlich wäre für mich Bernardeschi ein Player to watch, wenn er bei einem Verein Platz 4 bis Platz 8 immer Start spielen würde.
Ja. Ja, wir fordern das ja eigentlich auch schon, seitdem wir diesen Podcast machen, dass er irgendwie zurück nach Florenz geht oder
oh, ja,
zu einem vergleichbaren Verein irgendwie.
Ja, Aber was haben wir zu melden? Nix. Aber wir haben jetzt den Player to Watch diese Woche für euch. Marius.
Ja, auch von Julian ein Vorschlag war das, den ich sehr gern aufgenommen habe. Und es ist ein Spieler, der eigentlich letzte Saison schon so richtig durchgestartet ist teilweise. Und bei dem man sich, glaube ich, recht sicher sein kann, dass der spätestens nächstes Jahr im Sommer den sogenannten Big Money Move machen wird. Torinos rechter Außenbahnspieler Wilfried Tsingo. Irgendwie so ein bisschen, wir hatten ja letzte Woche Cambiasso von Genoa und er ist so ein bisschen das Äquivalent zu dem auf der rechten Seite. Also ganz jung, ja auch noch 21, glaube ich. Er wird jetzt bald 22, oder nee, er wird 21 im Dezember, ist am 25. ein Weihnachtskind, am 25. Dezember 2000 in Odienné in der Elfenbeinküste geboren, ist auch mittlerweile schon vierfacher Nationalspieler seines Landes, 2019 von seinem Jugendverein Dengele, ich weiß es nicht, eben zu Torino gewechselt in die U19, steht bei Torino noch bis 2023 mit Option unter Vertrag, also da kennt man ja Urbano Cairo, den Präsidenten von Torino, der lässt seine Spieler nicht unter Wert ziehen, auf jeden Fall. Auf jeden Fall Tsingo schon 45 Serie A-Spieler auf dem Buckel mit seinen 20 Jahren. Das ist absolut nicht selbstverständlich. 2 Tore, 5 Assists dabei. Hat im Juni 2020 damals noch unter Moreno Longo in der Serie A sein Debüt gegeben. In der Europa League Quali. Ja, Torino hat vor nicht allzu langer Zeit Europa League Quali gespielt. 2019 gegen Debreceni aus Ungarn, damals noch unter Mazzari. Und also Tsingo, definitiv ein Spieler, der, finde ich, auch ganz klar seine Stärken in der Offensive hat. Also so als mit der mit viel Wucht und Dynamik da über die rechte Seite kommt und da auf jeden Fall richtig gut unterstützen kann. Da passt das dann auch wieder so ein bisschen zu. Er kam ja nicht unter Juric so auf, sondern schon in der Vorsaison. Aber Juric wird diesen Spieler nochmal deutlich verbessern, glaube ich. Also der hat das ja bei Hellas gezeigt, dass er solche Spieler stärker machen kann, die Marco Faraoni. Und das sollte Tsingo definitiv zugutekommen. Da passt dann auch so ein bisschen dazu, was Christian Bernhard auch gesagt hat, dass Juric ja so ein Gasperini-Schüler ist. Also Tsingo kann definitiv auch so eine auffällige Rolle, wie es eben ein Robin Gosens macht bei Atalanta beispielsweise oder Hadebur auf der anderen Seite, wenn er fit ist. Das kann der auf jeden Fall auch schaffen und das auch bei einem größeren Verein als Torino. Im März gab es Gerüchte um Milan und Liverpool und ich glaube, dass das nächstes Jahr spätestens eben irgendwann so soweit sein wird. Ein bisschen vielleicht noch, das mag auch seinem jugendlichen Leichtsinn geschuldet sein, teilweise noch so ein bisschen Kopf durch die Wand, vielleicht auch im Stellungsspiel nicht immer die richtige Entscheidung, so wo er gerade steht. Aber ja, er ist halt eben auch noch 20, ne?
Ja, voll. Also ich fand das ja auch ganz, ganz cool mit dem Gasperini-Vergleich. Wäre dann in dem Fall eher Hadebur, ne? Ich glaube, im Spiel haben wir dann gesagt, Ola Einer ist Robin Gosens bei Juric.
Ja, stimmt.
Ja, das stimmt. Ich guck gerade mal. Dein Arbeitgeber datiert den aktuellen Marktwert auf 7 Millionen. Das ist gar nicht so viel in den heutigen Zeiten, ehrlich gesagt. Okay, Vertrag bis 2023, Option für ein weiteres Jahr. Ich lese jetzt hier nichts mit Ausstiegsklauseln, aber wie du schon gesagt hast, also wenn man Spieler von Torino loseisen möchte, muss man schon auch hinlegen. Da kriegst du keine Schnäppchen, aber es ist durchaus der Fall, dass ich da auch der Meinung bin, wie du es gerade gesagt hast, hat eben auch während des Spiels Francesco, der Juve-Fan, geschrieben, dass dieser Singo wohl nicht lange beim Toro bleibt, wenn der annähernd so weiterarbeitet. Normale.
Und ich sag mal, aus gut informierten Quellen kann ich sagen, Tendenz steigend.
Beim Marktwert?
Beim Marktwert.
Ja, das nehme ich stark an. Das nehme ich stark an. Gut, da haben wir wieder viel erfahren. Also das ist auch eine, wir haben auch gemerkt, der hatte jetzt schon auch ein paar Serie A-Spiele auf dem Buckel. Wir kommen euch hier nicht immer mit Namen, die ihr bestimmt noch gar nicht gehört habt. Aber ich finde es immer wieder spannend und es war eine ganz gute Anregung aus der Community, wie ich finde, diese definitiv. Kategorie. Danke dafür nochmal.
Gab auch schon noch zwei, drei andere Vorschläge, die arbeiten wir dann in den nächsten Wochen auf jeden Fall auch ab. Vielen Dank dafür und immer weiter.
Immer weiter, immer weiter. Wir müssten eigentlich nur noch rausfinden, das Einzige, was mich stört, ist, dass die Kategorie einen englischen Namen hat.
Ich glaube, dass Francesco auch letzte Woche oder so schon mal einen möglichen italienischen Namen genannt hat.
Okay.
Gucken, ob ich das noch finde.
Ja gut, das könnten wir ja sonst auch off the record mal besprechen und dann müssen wir fast uns überlegen, ich liebe ja unsere Jingles. Ich bin immer Freund davon, wenn wir mehr Jingles bekommen.
Absolut.
Absolut. Das wäre doch auch irgendwas, was ich hier einbürgern könnte. Na, während du mal ein bisschen so schaust, haben wir einfach mal jetzt kurz die Zeit, auch mal ein bisschen durchzuschnaufen, denn, gerade vorhin ist es schon gefallen, unser ganz verehrter Zuhörer, Markus, ich weiß gar nicht, ob der heute zur Arbeit gegangen ist oder ob der nach dem Frankfurt-Sieg bei den Bayern einfach durchgemacht hat. Glückwunsch an dieser Stelle an die SGE. Oh Gott, das habe ich wirklich gesagt. Na gut, aber ja. Aber genau, Markus, so zurück zum Thema. Ihr habt ihn kennengelernt auch als passionierten Trikotsammler, aber nicht nur Trikotsammler, er weiß, was abgeht in der Welt der Trikots. Eine verrückte Welt und, obwohl die Saison läuft, gibt's nochmal Neuigkeiten, spannende Dinge, Sachen, die mir auch so noch nicht klar waren. Und deswegen hören wir jetzt Markus und seine Trikotwelt. Wäre eigentlich auch eine Kategorie, ne? Ab dafür.
Ciao a tutti und hallo, liebe Serie Amore HörerInnen. Hier ist mal wieder Markus, euer Mann für sinnloses Wissen rund ums Thema Trikots mit einem kleinen Update zur jüngsten Trikot-Ranking-Folge. Und zwar gab es in den letzten Wochen ein relativ skurriles Hin und Her rund um die neuen Trikots von Venezia, die ich euch jetzt nicht vorenthalten wollte. Und zwar geht die Geschichte so. Zwischen dem Club Venezia und der Lega Serie A gab es ein bisschen eine Never-Ending-Story, beziehungsweise zwischen dem Club und den Regelhütern. Und zwar geht es darum, in der Trikotfolge haben wir ja schon erwähnt, dass Venezia ihr eigenes Badge bzw. Emblem nicht auf dem Trikot haben darf, weil der Venezia-Schriftzug auf der Brust formell schon als Wappen gesehen wird vom Verband. Das hatten wir dann auch in den ersten drei Spielen so durchgezogen und da war nur dieser Schriftzug vorne drauf. Am vierten und fünften Spieltag allerdings war auf einmal das eigentliche Wappen doch plötzlich wieder auf dem Trikot drauf. Grund hierfür ist ein eigentlich ganz cleverer Trick, den sich Venezia ausgedacht hat. Im Gegensatz zu den letzten Jahren fehlt dieser Saison ja der Untertitel Football Club auf der Vorderseite. Also steht nur Venezia da dieses Mal. Also ist der Club hergegangen und hat gesagt, dass Venezia in dem Fall gar nicht den Club meint, sondern die Stadt. Also dass Venezia für die Stadt steht. In dem Falle wäre das quasi formell gesehen ein Sponsor und damit kein Wappen, was wiederum dazu geführt hat, dass Venezia gesagt hat, alles klar, wenn das nun ein Sponsor ist, dürfen wir ja auch unser normales Badge oben drauf machen. Um das zu unterstreichen, hat man dann den Schriftzug kurzerhand überarbeitet, der vorne drauf ist. Der war eigentlich einfarbig und der Verein hat Folgendes gemacht. Der hat dem Schriftzug ein Wasserzeichen verpasst, auf dem die Zahl 1600 zu lesen war. Hintergrund ist der, dass Venedig in diesem Jahr 1600-jähriges Stadtjubiläum feiert. Und um das quasi zu unterstreichen und um das Argument zu unterfüttern, dass man das ja als Werbung für die Stadt zu betrachten hat, hat der Club das gemacht. Ging auch zwei Spieltage lang gut. Danach hat der Club allerdings von sich aus verkündet, dass er das Wappen bzw. den Löwen doch nicht wieder auf sein Shirt nehmen will, beziehungsweise dass er ihn wieder runternimmt, diesmal aber endgültig und für den Rest der Saison. Damit wollte man quasi verhindern, dass man gegen, für die, die es genau wissen wollen, dass man gegen Artikel 5 Paragraph 1 verstößt. Das ist der Paragraph zur offiziellen Spielbekleidung in der Serie A. Verstöße könnten zum Beispiel in Form von einer Geldstrafe geahndet werden. Wie hoch der ist, kann ich euch leider nicht sagen, aber Venezia wollte das scheinbar nicht riskieren, sich da irgendwie eine Schelle vom Verband einzufangen. Denkbar ist natürlich auch, dass die Lega da durchaus auch selber ein bisschen Druck gemacht hat. Vielleicht auch, um den eigenen Versäumnissen so ein bisschen, um die eigenen Versäumnisse quasi so ein bisschen davon abzulenken. Denn es ist wohl so, dass die Lega den Schriftzug theoretisch schon in der Serie B hätte ablehnen oder verbieten müssen, wenn sie ihre eigenen Regeln streng und konsequent durchgesetzt hätten. Also hat man da zuvor quasi entweder geschlafen oder dem Verband war es einfach egal, nach dem Motto, naja, ist ja nur die zweite Liga. In der Trikotfolge hat sich also sozusagen, ja, also in der Trikotfolge hat sich ein Fehler eingeschlichen, denn ich habe euch erzählt, also ich habe behauptet, dass es in diese Regel in der Serie B nicht gäbe. Das stimmt so nicht. Die Regel gibt's schon, sie wurde halt nur von der Liga letztes Jahr, beziehungsweise in den letzten, in mehreren letzten zurückliegenden Spielzeiten nicht quasi konsequent vollstreckt oder angewandt. Das sei nur der Richtigkeit halber hier nochmal erwähnt. Kleine Korrektur zu der besagten Trikotfolge. Was übrigens in allen Fällen auf dem Venezia-Trikot fehlt, ist diese kleine grün-schwarz-orangene Trikolore, die mittig auf der Brust sitzt. Das ist ein Detail, das die Liga von vornherein abgelehnt hat, was auch abgelehnt bleibt. Das gibt es allerdings nach wie vor auf den Fan-Trikots für den Fall, dass noch irgendjemand eins ergattert, weil die mal wieder ausverkauft sind. Was ja durchaus für das Marketing des Clubs spricht. Ja, so kam es dazu, dass Venezia erst 3 Spieltage ohne Badge gespielt hat, dann 2 Spieltage mit. Und jetzt mittlerweile sind wir wieder dabei, dass wir ohne spielen werden. Und so soll es laut Club, wie gesagt, auch bleiben. Mal sehen, ob sie sich nächste Saison, so sie denn in der Klasse bleiben, was Neues überlegen. Aber wir lassen das mal alles auf uns zukommen. Dann haben wir noch ein paar kurze Meldungen für euch. Shoutout zum Beispiel an die Fiorentina. Die haben ja diese Saison 4 neue Trikots präsentiert, die ja auch beim Ranking ziemlich gut weggekommen sind. Violett, Weiß, Gelb und Rot. Da hat die Fiorentina tatsächlich fertiggebracht, an den ersten 4 Spieltagen hintereinander weg alle 4 Farben jeweils einmal einzusetzen. Gruß an die Merchandising-Abteilung. Keine schlechte Aktion. Dann hätten wir noch ein kleines Update zu Udine. Die haben gegen die Roma den Balken hinter ihrem Ausrüsterlogo wieder verschwinden lassen. Wir hatten das in der Folge, glaube ich, erwähnt, dass die Spieler das Trikot quasi, diesen mintfarbenen Schriftzug, mit einem weißen Balken hinterlegt hatten für die bessere Erkennbarkeit. Da haben sich wohl offensichtlich relativ viele Fans darüber beschwert, weil das halt auch einfach scheiße aussah. Das hat der Club dann jetzt, zumindest wie es scheint, wieder rückgängig gemacht und jetzt nur noch quasi diesen mintfarbenen Schriftzug auf ihrem schwarz-weiß gestreiften Trikot drauf. Mal sehen, ob es so bleibt oder ob dies wie Venezia wochenweise wechseln will. Wir werden das mal für euch beobachten. Auffällig in dem Spiel war übrigens auch, dass der Torhüter von Udine in dem Spiel das viel zitierte blaue, azurblaue Auswärtstrikot getragen hat, was eigentlich für die Feldspieler gedacht ist, weil es da wahrscheinlich irgendwelche Kollisionen mit anderen Farben oder anderen Trikots, Schiedsrichtertrikot, keine Ahnung was gab. Jedenfalls hat der Torwart da im Feldspielertrikot gespielt. Was haben wir noch für euch? Für unseren Green-affin Mario hätte ich noch einen kleinen Hinweis. Check mal das neu präsentierte Torwart-Trikot von Torino. Das ist grün in grün, also 2 verschiedene Grüntöne. Sieht ziemlich cool aus und das könnte durchaus deinen Geschmack treffen. Last but not least haben wir noch ein kleines Update zu Napoli. Da gab es ja auch die Geschichte, dass Armani mit den Shirts nicht fertig geworden ist und dass der Club dann wahlweise altes Trainingsgear quasi verteilt hat oder Drittanbieter nachbestellt hat, um einfach alle Leute ausrüsten zu können, alle Spieler, alle Funktionäre. Die Trikots sind mittlerweile ja vorgestellt worden und sind jetzt auch im Shop verfügbar. Und Napoli ruft für ein Trikot für dann aus der neuen Saison schlanke 125 Euro das Stück auf. Da gibt's auch nicht wie bei der Fiorentina von Kappa irgendwie eine günstigere Variante für 40 Euro oder von meinetwegen auch nur 60, 70 Euro. Wer ein aktuelles Napoli-Trikot bei Napoli bestellen will, wird mit 125 Euro zur Kasse gebeten. Weiß nicht, ob sie vielleicht schon mal dem Hype des sich anbahnenden Scudetto irgendwie schon vielleicht schon mal Rechnung tragen wollen. Keine Ahnung, aber da werden wahrscheinlich einige Fans auf den End-of-Season-Sale spekulieren, wo es dann wahrscheinlich nur noch 99 Euro kostet. Dazu sei allerdings auch erwähnt, wer sein neues Trikot beflockt haben möchte vom Club. Also, keine Ahnung, Insigne, Osimhen, Manolas, Zielinski, wer auch immer. Trikot-Flock ist in den 125 Euro zumindest schon dabei. Also wenn jemand jetzt als Fan einen Flock abruft, kriegt er den in die, ist der in den 125 Euro mit drin. Wenn man es natürlich nicht weglässt, wird es auch nicht billiger. Also die 125 Euro sind so oder so weg. Da wünsche ich allen Napoli-Fans schon mal frohes Sparen. Euch noch viel Spaß mit der Sendung und den zwei Jungs noch ganz viel Spaß, damit euch zu erzählen, was es so alles Neues gibt. Habt eine schöne Zeit. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.
Ja, vielen Dank, Markus. Das ist wirklich, muss man immer sagen, informativ, aber auch immer nah am Fan-Service-Charakter. Könnt ihr euch auch immer mal ihn fragen. Er weiß auf jeden Fall immer bestimmt, wo es am meisten Prozente gibt, wo man gerade Trikots günstig erwerben kann. Da ist Markus eine Bank. Folgt ihm auf Twitter unter @soundstomove ist der Handle. Ja, habe ich richtig gesagt. Und jetzt haben wir schon so viel gequatscht und haben trotzdem noch ganz, ganz viel, was besprochen werden will. Milan, da sind wir wieder beim Geburtstagskind, gewinnt 3:2 bei Atalanta und stellt den eigenen Vereinsrekord ein. 19 Punkte zu diesem Zeitpunkt in einer Spielzeit hatte man zuletzt in der Saison, als man auch Meister wurde, und die Jahreszahl, die ich mir aufgeschrieben hatte, war
2011, oder?
2003, 2004. Ja, 11 waren sie auch Meister, aber ja, 19 okay. Punkte zu dem Zeitpunkt hatten sie das letzte Mal in der Saison 2003, 2004. Und da haben sie dann eben auch den Scudetto geholt. Überzeugend. Eine richtige Reaktion nach dem, was da unter der Woche in der Champions League passiert ist. Ich glaube, da müssen wir gar nicht weiter drauf eingehen. Am dritten Spieltag mache ich Milan in der Champions League Konferenz. Da werde ich mich, kann ich mich auch damit nochmal auseinandersetzen. Aber da muss man schon auch sagen, also VAR mit den falschen Leuten, die ihn bedienen, finde ich schon ein bisschen wild, ehrlich gesagt.
Bringt dann nichts.
Weil ich finde, man erkennt in der ersten Zeitlupe, dass der andere Spieler da auch mit der Hand dran ist.
Ja, ja, voll. Also Lemar war das, glaube ich. Ja, ja, was soll man sagen?
Ja, was soll man sagen?
Da hätte der VAR Milan auch fast noch das unglücklich gemacht. Oder? Am Ende?
Ja. Was meinst du?
Naja, also ich glaube, Milan gewinnt 3:2, führte souverän 3:0 und
bei Atalanta, genau.
Ja. Ich war schon wieder einen Schritt weiter.
Ja.
Ich glaube, dass mindestens über den Elfmeter muss man streiten, oder?
Ja, ich weiß gar nicht, ob man darüber streiten muss, ehrlich gesagt. Also, ich finde, es ist keiner, ehrlich gesagt.
Ja.
Ja. Also, Calabria 1:0, 28 Sekunden, drittschnellstes Tor der Geschichte. Leao, können wir uns vielleicht noch dran erinnern, 6 Sekunden gegen Sassuolo.
Da hast du dieses super Intro gemacht.
Ah, stimmt. Ja, ja. Und Montari mal nach 18 Sekunden gegen Juventus. Dann Tonali in der 43. Zweites Saisontor und das schon am 7. Spieltag. Und damit eins mehr als in den 60 Serie A-Spielen zuvor, vor der Saison.
Respekt.
Ja. Und dann das 3:0 von Rafael Leao. Da finde ich gut. Beteiligt an diesem Tor ein gewisser Junior Messias, der dann auch mal eingewechselt worden ist und jetzt mithelfen kann.
Geil.
Auch wenn die Vorlage dann von Theo kam. Aber wie von dir angesprochen, dann gab es noch einen zweifelhaften Elfmeter in der 86. und 90+4 Pajalic zum Endstand. Also wäre es dann doch fast nochmal knapp geworden. Aber Milan, also in der Liga weiterhin sehr, sehr gut unterwegs.
Ja, voll. Und also auch eine richtig, richtig überzeugende Leistung. Also gut, in der ersten Halbzeit hatte Atalanta auch Chancen. Da hat Maignan zweimal fantastisch gehalten. Und natürlich die Tore, die man schießt, das, also Calabria und Tonali, resultieren natürlich aus den krassesten Fehlern, die man so machen kann. Musso, der den nicht allzu harten Schuss nicht fängt, sondern fallen lässt. Und wer hat den Ball dann verloren gegen Tonali? Freuler war das. Will eigentlich, glaube ich, zurückspielen oder irgendwie in so eine Kurve machen oder so. Und weiß nicht, ob da die Abstimmung gefehlt hat mit seinen Nebenleuten, aber Tonali luchst ihm den Ball halt ab und nutzt das eiskalt aus. Aber ansonsten Milan voll in der Spielkontrolle drin, defensiv wie offensiv gut, ohne jetzt auch, also sie haben nicht
Handy
fallen. Ja, es ist halt aufregend, was soll man tun? Ja, Spitzenmannschaft.
Spitzenmannschaft,
Punkt. Spitzenmannschaft, so, Punkt. Und in der Form, das Ergebnis sieht ja knapper aus als das Spiel, das hergibt. Letztlich.
Ja, definitiv.
Und in der Form Milan definitiv Meisterschaftskandidat.
Ja, safe. Weiterhin auch für mich Meisterschaftskandidat, auch wenn es wirklich ein bisschen rucklig ist. Die Nerazzurri von Inzaghi. Sehr, sehr rucklig unter der Woche in der Champions League, wo ich echt mal wieder sagen muss, also wenn sie da nicht wieder zu spät aufwachen, also das 0-0 in Kiew bei Donetsk. Ja, man hatte 2-3 Riesenmöglichkeiten. Da wirkte der eine oder andere auch nicht mehr ganz so frisch. Aber es ist natürlich auch wieder, und Schachtja ist auch keine schlechte Mannschaft, und das hat alles mitgebracht, das Spiel, was man auch von De Zerbi erwartet hat. Aber es ist im Endeffekt zu wenig.
Ja.
Weil das ist jetzt tatsächlich, man jetzt das Spiel gegen Tiraspol, die ist tatsächlich auch nicht, wahrscheinlich zweimal in Folge, so ist es meistens in der Champions League, da musst du halt zweimal gewinnen jetzt. Und die haben jetzt auch gezeigt, dass sie halt keine Laufkundschaft sind.
Genau. Also du musst dich jetzt zu diesem Zeitpunkt schon fast, wenn du in der Champions League weiterkommen willst, darauf verlassen, dass Tiraspol nicht mehr punktet.
Ja, genau. Also und das ist, finde ich, und ja, die waren gegen Real besser, fangen sich halt dumm das Tor und haben da auch wieder, und aber Thema Chancenverwertung bei Inter. Ganz, ganz großes Thema, finde ich. Ganz, ganz großes Thema Chancenverwertung. Da müssen sie echt, echt aufpassen.
Auf jeden Fall.
Allerdings muss man auch sagen, war das, was sie dann am Wochenende gezeigt haben, eben nachdem man erst noch in der Ukraine war, umso bemerkenswerter. Man gewinnt bei Sassuolo mit 2-1 trotz Rückstand. Wir schauen uns mal das kurz nochmal an. Berardi aus 11 Metern. Und in der ersten Halbzeit war wirklich Inter wieder völlig crap. Also Inter war richtig schlecht in der ersten Halbzeit, finde ich, beziehungsweise Sassuolo war richtig, richtig gut. Und bezüglich der ersten Halbzeit muss ich Inter eh mal Gedanken machen, weil ich habe mir jetzt da was auch zu rausgesucht, wo man sagen muss, das kann eigentlich halt Inzaghi nicht gefallen. Also das ist natürlich, es kann einem gefallen, was so dann Mentalität angeht, aber hier, also im Übrigen zum dritten Mal, das gelingt ihnen das erste Mal in ihrer Serie A-Geschichte, aber die haben jetzt zum dritten Mal in dieser Saison schon einen Sieg geholt, nachdem man in der ersten Halbzeit zurücklag. Und das ist natürlich schon auch was auf Dauer extrem kräfteraubend ist. Und das sollte man sich zwingend, wenn man dann eben vielleicht auch mal, also da muss man dann auch mal Spiele, gut haben sie gegen Bologna gemacht, aber mal Spiele, das sind, finde ich, nach 7 Spieltagen 3-mal zur Pause zurückliegen und dann noch irgendwie da so viel Kraft reinstecken müssen, es ist mir zu viel.
Verstehe ich.
Ja.
Ja.
Trotzdem, Treffen tun sie. Dzeko, keine Ahnung, wie lange der auf dem Platz war. Also ich glaube, das war auf jeden Fall die erste Aktion, nachdem er 57. draufgekommen, in der 58. Perisic, und er trifft dann.
6. Saisontor schon, ne?
Genau, er ist der erste Spieler, der mindestens 6 Tore in den ersten 7 Spielen geschossen hat, seit 97, 98. Da war es ein gewisser Ronaldo, der Richtige.
Ah.
Ja. Und dann noch Lautaro Martinez, berechtigte Elfmeter. Achtung, 70. der Netz, damit Inter jetzt zum 12. Mal in Folge in der Liga mit 2 oder mehr Toren. Das ist auch stark. Damit den längsten Streak in ihrer Geschichte eingestellt.
Ja. In der Liga kann man über die Chancenverwertung nicht meckern.
Das stimmt allerdings, ja. Das stimmt irgendwie. Also, was ich noch sagen muss, ich weiß nicht, ob du die Highlights oder das Spiel angeguckt hast und ob das da drin war. Die hatten in der ersten Halbzeit auch einmal extrem Glück, dass Handanovic nicht vom Platz fliegt. Der da einmal so rausläuft und den Gegner meines Wissens oder meiner Einschätzung nach schon trifft und dann wäre es eine rote Karte gewesen. Das war, glaube ich, kurz vor der Pause. Da hatten sie einiges an Masse. Ja, aber trotzdem haben sie halt wieder 3 Punkte eingefahren. Sind weiter oben auch mit dran dabei, auch 17 Zähler, 2 weniger als Milan auf dem Konto. Das ist alles noch halbwegs in Ordnung. Wir können kurz da noch einbauen, dass der von uns eben angesprochene Francesco uns eine Frage zu diesem Spiel gestellt hat. Und zwar fehlt Sassuolo die Qualität in der Hintermannschaft, / Innenverteidiger, um endlich den nächsten Entwicklungsschritt zu machen oder spielt Dionisi noch zu offensiv im Blick aufs Spiel gegen Inter. Also offensiv finde ich nicht, weil das ist genau das, was ich ja gerade vorhin bei Juric gesagt habe. Ich finde, wenn, dann musst du dein Stiefel durchziehen. Das war aber bei Sassuolo schon immer so. Also auch unter De Zerbi, wenn sie ihren Plan haben, dann verfolgen sie ihn. Du musst natürlich in der Hintermannschaft sagen, dass der Kollege Marlon, den De Zerbi mit zu Schachtio genommen hat, der war unheimlich wichtig für Sassuolo. Man hat da auf jeden Fall, wenn da jetzt zum Beispiel ein Kirikesh spielt, sicherlich kein Upgrade. Ich würde mich ehrlich gesagt bei der Frage, die Rückfrage stellen an Francesco, was um endlich den nächsten Entwicklungsschritt zu machen bedeutet, denn aus meiner Sicht steckt Sassuolo im Umbruch und nicht darin, unbedingt den nächsten Entwicklungsschritt machen zu müssen.
Das wäre jetzt wäre De Zerbi geblieben, wäre es sicherlich so, dass man dann hätte sagen müssen, jetzt diese Saison müssen sie jetzt in die Europa League einziehen oder so vielleicht mal. Das wäre dann der nächste Entwicklungsschritt gewesen, aber ja, jetzt mit eben neuem Trainer, teilweise neuem Personal, muss ja auch bedenken, dass neben Marlon eben auch Locatelli abgegeben worden ist, der auch für den Defensivverbund da sehr wichtig gewesen ist.
Klar, weil defensiv ist natürlich auch immer Spielaufbau. Ja? Und wenn, ja, wenn im Spielaufbau dir gewisse Säulen fehlen, dann kann dich das ja auch in Bredouille bringen.
Ja. Ist jetzt der Brasilianer, den sie geholt haben von Gremio, Henrique, ist, glaube ich, noch nicht so hundertprozentig angekommen. Aber die Zeit muss man ihm, ist ja erst auch einen Monat da, die Zeit muss man ihm sicherlich noch mitgeben. Und auch wenn Sassuolo jetzt in der Tabelle gerade nicht so super rosig dasteht, glaube ich, auch so wie sich das so halbwegs anlässt unter Dionisi, muss man sich jetzt nicht die größten Sorgen machen. Auch wenn es natürlich stimmt, dass das defensiv teilweise nicht immer hundertprozentig sattelfest ist. Und ich finde auch, dass die Doppel-8 aus, wer war das jetzt, Lopez und Fratesi, sicherlich nicht die defensiv stärkste Unterstützung für die Innenverteidigung ist. Also da wurde schon das Augenmerk darauf gesetzt, diese Umschaltmomente zu erzeugen, um Inter dann Nadelstiche mitzugeben.
Ja, so ist es. Und bevor wir so ganz kurz den Rest vom Schützenfest zumachen, haben wir schon noch eine Partie, finde ich, über die man kurz nochmal, oder einen Verein, über den man ein bisschen länger sprechen sollte. 7. Sieg im 7. Spiel. Sie machen einfach weiter, wie sie wollen. 2017, 2018 haben sie mal 8 in Folge geschafft unter Maurizio Sarri. Soweit sind wir noch nicht. Aber ja, wir haben letzte Woche gesagt, das wird jetzt natürlich gegen die Fiorentina auswärts wieder so ein weiterer Gradmesser und sie haben sich messen lassen und auch da in Rückstand geraten in der 28. Martinez Quarta und dann Lozano mit dem Ausgleich, Nachschuss vom Elfmeter, glaube ich, Insigne mal genau. wieder einen vergeben, aber waren sie direkt da.
Aber hat sich Dragowski da aufgeregt.
Boah, Wahnsinn, ja, ja.
Dass seine Hintermannschaft nicht gedankenschneller als Chucky Lozano ist in dem Moment, nachdem er zweimal pariert.
Ja. Ja, völlig verständlich, völlig verständlich. Und ja, 5 Minuten nach der Pause noch Rahmani zum 2:1 Endstand. Und das ist dann natürlich auch bemerkenswert, dass du dann ein Spiel gewinnst, wo dann hinten raus ja nicht mal mehr Osimhen trifft.
Ja, das ist jetzt schon, also Koulibaly hat ja auch schon 2 Tore, Rahmani auch. Also das setzt sich bei Napoli auch einfach fort, dass alle treffen können. Und das ist natürlich auch, ich weiß nicht, ob Spalletti da drauf setzt, ob das ein bewusster Matchplan von ihm ist, aber auf jeden Fall ja, hilft das sicherlich. So, wenn es läuft, dann läuft's.
Ja. Ja. Absolut.
Und jetzt der nächste Gegner in der Liga, der hat schon seine Grüße vorweggeschickt, ne?
Ja, das war gut, das war gut. Das war bei den Kollegen von The Zone Italien. Da hatten sie, glaube ich, eine Doppelschalte, weil beide am Sonnabend gespielt haben. Richtig? Heute ist Montag? Sonntag?
Ja. Sonntag. Napoli hat Sonntag. Beide haben Sonntagabend gespielt.
Genau. Ja, und die Roma auch. Roma 2:0 gewonnen gegen Empoli. Also auch die bleiben zumindest in Schlagdistanz, was die oberen Plätze angeht. Und Mourinho und Spalletti waren beide zeitgleich sozusagen in einer Interviewschalte aus der Mixed Zone. Und dann hat erstmal, es war nur ein ganz kurzes Gespräch, aber Mourinho hat erstmal, grande Spallettone ist der neue Spitzname. Ich weiß nicht, ob das an das Gebäck angelehnt ist. Und hat gemeint, grande, grande. Und glaube ich dann frei übersetzt, willst du jetzt eigentlich alles gewinnen? Und dann sagt Spalletti, sei nicht so nett oder so, du bist gefährlich. Oder wenn du so nett bist, bist du gefährlich. Und dann sagt Mourinho, ja, das nächste Spiel müsst ihr dann verlieren. Dann müssen sie beide sehr lachen, weil das nächste Spiel ist dann gegen die Roma nach der Länderspielpause. Und dann wollte, glaube ich, Mourinho schon Tschüss sagen und hat Spalletti nochmal so hinterhergeschickt, wir haben hier in Napoli alles ich weiß nicht genau, wie er es gesagt hat, aber wir haben hier alles in Napoli vorbereitet darauf, um dir das Leben schwer zu machen.
Auf jeden Fall eine schöne Form von Bantering, würde ich sagen.
Ja, auf jeden Fall. Das war lustig. Das war sehr, sehr lustig. Was nicht so lustig war, muss man auch sagen, im Nachgang des Spiels Koulibaly und andere, vor allem Koulibaly, aber von den Fiorentina-Fans beschimpft worden, auch wieder so beschimpft worden, dass ich sage, ich habe gestern bei der Bundesliga-Übertragung gesagt, auch als Kruse beschimpft worden ist. Ich finde so, man kann schon mal Spieler beleidigen im Stadion, aber halt von mir aus mit Schimpfworten, die man halt so auch mal benutzt und nicht mit Schimpfworten, die menschenfeindlich sind, die rassistisch sind, die verachtend sind, keine Ahnung, die aber auch gegen andere Minderheiten gehen. Und mich gestern da natürlich auch auf ein bisschen zurückgehalten, weil es natürlich da auch, zurückgehalten habe ich mich gar nicht, aber da habe ich ganz klar natürlich gesagt, auch das, was im Sinne meines Arbeitgebers ist, da haben wir uns auch Common Goal angeschlossen und da geht es ganz viel darum, dass wir für etwas sind. Wir sind für eine vielfältige Gesellschaft, wir sind für die Gleichstellung aller Hautfarben, auch Geschlechtergleichstellung etc. pp. Aber hier kann ich es ja auch nochmal deutlicher sagen, wenn ihr der Meinung nicht seid, dann verpisst euch wirklich. So.
Ja. Rassistische Kackscheiße bleibt rassistische Kackscheiße.
So ist es. So ist es. Ja, und auf dem Feld haben sie ja die richtige Antwort gegeben und ich glaube auch, das hatte Mauri geschrieben, der hat es dann glaube ich noch ein bisschen besser mitbekommen, dass Koulibaly da auch in Richtung des Blocks gegangen ist und irgendwie so gesagt hat, wenn ihr die Eier habt, dann kommt her und sagt mir ins Gesicht. Und dann will ich mal gucken, wer noch einen auf harten Macker macht, wenn er vor Koulibaly steht.
Ja, das glaube ich allerdings auch.
Ja, ganz kurz, weil wir ihn angesprochen hatten, dass das nächste Spiel ist, stand nicht mehr auf unserem Plan, damit läuten wir den Rest des Schützenfestes 42 Spiele zu Hause ungeschlagen in Folge. Mourinho jetzt Rekord für einen Trainer, seit es die Drei-Punkte-Regel gibt, seit 94, 95.
Respekt dafür.
Respekt
und dafür. Natürlich wieder entscheidend beteiligt der Mann, der sich jetzt, glaube ich, den ersten von zwei Rentenverträgen bei der Roma unterschrieben hat. Pellegrini hat am Samstag verlängert bis 2026. Hui. Und dabei auch seine Ausstiegsklausel über 30 Millionen Euro gestrichen.
Echt?
Ja.
Das hatte ich gar nicht mitbekommen.
Den bekommt man jetzt erstmal nicht mehr da weg.
Na, nicht schlecht.
Und das auch so, wie er sich diese Saison entwickelt. Also Meilenstein für die AS. Ich glaube, da gibt es keine zwei Meinungen.
Das ist richtig. Dann lass uns einmal durch den restlichen Spieltag fliegen, würde ich mal sagen. Wir haben einmal ein 1:1 zwischen Cagliari und Venezia. Keita Balde hat getroffen und Venezia mit einem ganz, ganz späten Ausgleich. Bussio hat da noch getroffen. Und da ist interessant, dass er 2002 geboren ist und er ist der jüngste Spieler, der mindestens an zwei Toren beteiligt war in dieser Serie A-Saison. Finde ich auch fürs Gefühl, glaube ich, bei Venezia richtig wichtig, dass sie da noch spät den Punkt mitgenommen haben. Und bei Cagliari, die sind Tabellenletzter, muss man sich so langsam fragen, ob die Reise auf Sardinien dann doch in die Serie B geht. Denn andere, die da unten auch drin stehen, beginnen zu punkten. Salernitana holt den ersten Sieg, gewinnt 1:0 gegen Genua. Und Genua, die ich zwischenzeitlich echt gelobt hatte und immer wieder dachte, vielleicht wird's was, dann wird's vielleicht doch wieder einfach eine Genua-Saison. Das Tor hat Juric erzielt für Salernitana nach 66 Minuten. Ribéry in der Nachspielzeit, der Vollständigkeit halber, noch mit einer gelben Karte.
War übrigens, ich hab das so nebenbei geguckt. Ich habe Samstag Wochenenddienst gehabt, Newsdienst, das nebenbei laufen lassen und das ging vollkommen in Ordnung. Also so wie du Genoa gerade beschreibst, ich glaube, dass die Gefahr besteht tatsächlich. Salernitana war bis zum Tor definitiv die bessere Mannschaft, also absolut verdienter Sieg. Danach ist Genoa angerannt, auch sehr viel über Cambiasso tatsächlich. Da an der Stelle Lob, aber alles nicht wirklich entscheidend in die Box vorgetragen. Also die wirklichen Chancen waren dann nicht da und deswegen letztlich verdiente Niederlage.
Ach gut, dass du nochmal bei dem Spiel geblieben bist. Wir haben ja fast ein guter Fact durchgegangen. Milan Juric hat sein erstes Serie A-Tor geschossen nach 2421 Tagen Pause. Das letzte Mal hat er im Februar 2015 für Cesena gegen Juve getroffen.
Ich weiß noch, dass damals die Leute behauptet hätten, dass das auch ein Supertalent wäre.
Don't call it a comeback. Comeback muss man aber sagen, auf jeden Fall von Siniša Mihajlović. Ich hatte ihn hart angezählt. Unter der Woche war er essen mit der Clubführung, hat das Vertrauen ausgesprochen bekommen. Und jetzt haben sie mal kurz Lazio 3:0 abgefertigt.
Ja, so dass Bologna-Potenzial mal wieder abgerufen. Und dann, wenn die Mannschaft dann ins Rollen kommt, dann kann da eben auch mal so ein Ergebnis bei rauskommen. Und da ist es dann tatsächlich auch so, dass ja mit THT oder wie ausgesprochen wird und Hickey auch wieder zwei Verteidiger getroffen haben. Also da ist auch nicht der volle Fokus irgendwie nur auf Barrow und die anderen Offensivjungs da, sondern da macht dann auch die ganze Mannschaft mit und Mihajlović kann ja auch durchaus schön offensiv Fußball spielen lassen. Und ja, das haben sie jetzt mal gezeigt. Und da war es auch wiederum Vito, glaube ich, der geschrieben hat, oder dass er die These in den Raum wirft, dass womöglich Maurizio Sarri den Panettone essen muss.
Ja, das bedeutet, er überlebt Weihnachten sozusagen nicht als Trainer bei Lazio. Ja.
Ist jetzt Immobile, fällt, glaube ich, einen Monat aus oder so?
Ja, nicht
so. Das ist schon ein harter Schlag dann.
Nicht gut für Kicktipp bei mir, muss ich sagen. Kann ich mal leaken. Ja, aber insgesamt, ich hatte ganz kurz mit Adrian Geiler gesprochen, der das Spiel kommentiert hatte, meinte, die Dreierkette war sehr stabil bei Bologna. Christian hatte noch vor dem Spiel, als ich mit ihm drüber gesprochen hatte, schon auch gemeint, dass, hat man vielleicht so nicht auf dem Schirm, aber dass der Ausfall von Schouten bei Bologna auf jeden Fall auch ordentlich ins Kontor schlägt, aber jetzt haben sie es gefunden und haben gut gearbeitet und 3-0 gewonnen. Hochverdient. Das alles. Was haben wir noch? Wir haben Verona, die Spezia mit 4-0 abgefertigt haben.
Trainereffekt greift.
Trainereffekt greift in jedem Fall.
Und Caprari auch guter Zaccagni-Ersatz bisher.
Das stimmt. Das stimmt.
Tor und Vorlage jetzt auch wieder.
Das erste Mal seit 2014 wieder 3 Tore in einer Halbzeit erzielt. Unnötige Fakten incoming.
Nicht Caprari, nur Hellas.
Genau, nur Hellas. Ja. Okay. Ja, Spezia.
Ja, also ich fand ja, dass sie sowohl gegen Milan als auch gegen Juve ordentliche Spiele gemacht haben. Jetzt weiß nicht, ob da dann, kann ja nicht sein, dass da dann die Spannung fehlt gegen den Verein wie Hellas. Aber vielleicht ist weiter, weiß nicht, ob da vielleicht der Druck dann zu groß war, dass man gegen so einen Verein punkten muss. Aber gut, wir haben ja gesagt, letztlich wird bei Spezia die Qualität fehlen.
Ja, definitiv, definitiv. Und zu guter Letzt ein kleines Torfestival im Marassi. Samp gegen Udinese 3-3. Zum 5. Mal in der Serie A-Geschichte endet diese Partie 3-3. Das gab es in keiner Paarung so häufig. Striga Larsen mit dem Eigentor, Pereira hat getroffen, Beto hat getroffen. Okay, der Reihe nach. Udinese hat geführt durch Pereira, Striga Larsen hat ausgeglichen für Sampdoria per Eigentor, dann Beto noch vor der Pause 2-1. Für Udinese, dann Spiel gedreht von Sampdoria, Quagliarella, Candreva, aber dann Forestieri in der 82. zum Ausgleich und...
Da kommen wir jetzt aus Watford zurück, natürlich.
Ah, selbstverständlich. Fabio Quagliarella, der 7. Spieler der Serie A-Geschichte, der mindestens in 17 aufeinanderfolgenden Spielzeiten ein Tor schießt. 17 Saison, musst du mir überlegen. Kriegst du die anderen 6 hin?
Puh.
Du hast mit dem Quiz angefangen, ich höre mit dem Quiz auf.
17, Totti.
Totti ist dabei, ja. Auch einer von Samp.
Puh.
Oder war noch bei Samp? Roberto Mancini.
Oh, ja.
Altafini.
Okay.
Gianni Rivera.
Natürlich.
Ja. Roberto Baccio.
Okay.
Und der passende Name, um die Sendung zu beenden, Alberto Gilardino.
Ah.
Ja, klasse, oder?
Die geil gespielt.
Ja.
Aber krass, der war doch zwischendurch auch noch in China. Und trotzdem, naja.
Ja.
Respekt. Respekt.
Respekt.
Ach, vielleicht waren nur ein halbes Jahr und kommen dann im Winter wieder, glaube ich. Das zählt das.
Wahrscheinlich. Hat das Essen nicht geschmeckt. Ja.
Eine Frage hatten wir noch offen, ne?
Ach so, ja, stimmt. Dann, ich kann dich doch nicht mit. Ja, Francesco hatte tatsächlich, das war eine sehr kurze Frage, aber ja. Francesco, das habe ich
auch kurz
vorhin,
beantworten.
Habe ich ja vorhin vorenthalten. Francesco hat 2 Fragen gestellt: einmal die zu Sassuolo und Punkt 2 war Maresca raus? Fragezeichen.
No.
No.
No, 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 no. Zu früh. Also Parma spielt absolute Grütze zusammen im Moment, muss man sagen. Jetzt auch unglücklich war es ein bisschen, auch wenn, also die Leistung war schlecht, aber sie haben halt 2-0 geführt gegen Spal und kriegen.
Geht das schon wieder los?
Und Freistoß gegen sie, 82. Viviani und dann in der Nachspielzeit halt den Ausgleich. Defensiv ist, das habe ich ja schon von am Saisonbeginn gesagt, defensiv ist das absolut instabil und vorne macht viel die individuelle Klasse. Aber jetzt den Trainer, der halt ein komplett anderes System fährt als die es bisher waren, das wäre mir definitiv zu früh. Und ich glaube, ich glaube es weiterhin, dass es in der Serie B reicht, um aufzusteigen, wenn du deinen Rhythmus als Top-Team der Liga
irgendwann wieder findest.
So ab 50% findest und dann durchziehst.
Mhm. Ja. Theoretisch kannst du dann noch als Top-Team, ich meine, wir sagen mal, es ist Platz 12, 9 Punkte, klar, 4 Spiele in Folge nicht mehr gewonnen, aber es ist halt auch nur ein Punkt Rückstand auf Platz 8, der ja dann schon wieder für die Playoffs reichen würde.
Eben.
So, wir machen halt ein bisschen. Dann haben wir wenigstens was zu quatschen im Sommer.
So sieht's aus.
Dann, wenn ihr die ganzen Playoffs von Anfang an bis zum Ende durchzieht. Nächste Woche haben wir nichts zu quatschen. Also wir hätten was zu quatschen, aber es ist Länderspielpause. Ja, es ist tatsächlich, es wird um einen Titel gespielt. Ich glaube, es ist jetzt Mittwoch, Halbfinale, Europa, UEFA, Europa Nations League, oder wie es heißt, UEFA Nations League. Da ist Italien auch involviert, wenn mich nicht alles täuscht. Könnt ihr auch anschauen, könnt ihr euch auch alle anschauen. Es wird keine Analyse dazu geben, zumindest nicht am nächsten Montag. Wir hören uns dann wieder den Montag drauf. Das müsste datumstechnisch der Montag, dann halt der nächste Montag. So.
Weiß nicht, 20. oder so.
Dann, wenn wieder in Italien gespielt wurde, genau, also.
Genau, also vorher vergesst das Tippen nicht, ne?
18. ist es, ne?
Vergesst das Tippen 18. nicht.
Da gibt es auch ein Montagsspiel. Ja, vergesst das Tippen auf keinen Fall.
No Pirlo, also, no Party. Im Moment auf Platz 1 mit 118 Punkten. Will angegriffen werden.
Der will angegriffen werden. Ich weiß jetzt übrigens auch, wer es ist.
Aha.
Das ist der geschätzte Kollege Stefano, der auch schon mal bei uns zu Gast in der Sendung war.
Auf jeden Fall ein Experte. Das hat man damals schon gemerkt und dann sieht man es jetzt auch wieder.
Grüße an dieser Stelle. Genau, vergesst nicht zu tippen. Der nächste Spieltag ist der 8. Da besprechen wir dann unter anderem so Spiele wie Lazio gegen Inter, Napoli, Torino, Juve, Roma. Hä, hast du nicht gesagt, dass Napoli gegen Roma spielt?
Tja, Mourinho hat das gesagt.
Das ist das Übernächste. Tja. Okay, ich glaube, Mourinho muss genau wie wir ab und an mal seinen Terminkalender ein bisschen besser checken.
So sieht's aus.
Aber hey, mir ist das egal. Er wird's auch im Griff haben. So, Marius, danke dir. Schöne Länderspielpause.
Ebenso.
Wir können ja trotzdem mal schreiben.
Ich glaube.
Meld dich, wenn du Sorgen hast. Wünsche, Anregungen etc. pp. Auch gerne, wie immer, Bewertungen. Ihr wisst das. Marius, gesund, ihr auch. Macht euch eine schöne Zeit.
Macht's gut. Ciao, ciao.
Fums.